Es ist Himmelklarzeit. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Verena Tröster und ich habe eine halbe Stunde Auszeit im Gepäck. Vielleicht machen wir einfach alle mal ganz kurz die Augen zu und stellen uns vor, wir gehen früh am Morgen barfuß Tau treten. Dann eine kleine Runde schwimmen, gut essen und am Nachmittag haben wir einen Termin zum Seelsorgegespräch mit Schwester Ursula. Und zwar im Kloster Ahrenberg in Koblenz. Da trifft nämlich Wellness auf Spiritualität. Und die 48-jährige Dominikanerin Schwester Ursula Hertewig brennt für dieses besondere Konzept.
Das Christentum ist für mich eigentlich die Religion, die Leib und Seele wirklich perfekt miteinander verbindet und wo das eigentlich viel zu kurz kommt. Und deshalb tut es mir fast leid, dass es immer so besonders herausgehoben werden muss, dass wir auch was für den Leib tun und nicht nur die Menschen mit Impulsen versorgen.
Sie ist sich außerdem sicher, die Gesellschaft kann ganz viel lernen vom Zusammenleben der Schwestern, die sie manchmal maximal nerven können.
Also bei uns knallt es oft, bei uns gibt es oft Reibungen und manchmal gibt ein Wort das andere. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist da, dann ist man mal 3 Tage stinkig, aber dann ist auch wieder gut. Also dieses einander nicht nachfragen, einander sein lassen und dann auch wertschätzen, dass wir alle hierher gerufen sind. Dass es nicht irgendwie unsere Lieblingsidee war, dass wir jetzt so zusammenleben, sondern dass es jemanden gibt, der uns gerufen hat und uns alle gerufen hat. Und so auch immer wieder ja, zu würdigen, wer wir sind und dass wir auch so verschieden sein dürfen.
Schwester Ursula Hertewig ist zu Gast. Wir gönnen uns eine Auszeit im Kloster Ahrenberg in Koblenz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Willkommen bei uns.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich muss zugeben, ich habe selten bei der Vorbereitung auf ein Gespräch so große Lust bekommen, sofort zu Ihnen hinzufahren, also mich einzubuchen bei Ihnen. Erzählen Sie vielleicht mal, was genau ist dieses Konzept?
Unser Konzept im Kloster Ahrenberg ist, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, ganzheitliche Erholung anbieten wollen an Leib und Seele. Dass wir ja die Menschen bei uns willkommen heißen, dass wir ihnen Raum geben, ihren Lebensthemen nachzugehen, zu gehen, sich ja zu erholen, Vitalzentrum Anwendungen zu genießen, Seelsorgegespräche in Anspruch zu nehmen, Impulse zu bekommen, den wunderbaren Garten und die Natur zu genießen, das feine Essen. Also wir versuchen hier die Menschen wirklich mit Leib und Seele ein Stück weit aufzunehmen und zu verwöhnen, damit sie sich ganz erholen können.
Das Besondere daran ist ja schon, dass da das Thema Körperlichkeit oder körperliches Wohlbefinden auf Seele und auf Geist trifft. Sehen Sie das als was Besonderes? Also Sie sind ja jetzt kein ausgesprochenes Wellnesshotel. Das ist ja immer noch ein Kloster.
Genau, absolut. Es ist ein Kloster. Es ist eigentlich schade, dass wir es als was Besonderes sehen müssen, weil es für mich zutiefst christliche Spiritualität ist. Also das erste Wunder, was Jesus im Johannesevangelium bewirkt hat, das erste Zeichen war die Hochzeit zu Kana, wo er quasi ein Fest in eine neue Runde geführt hat und durch diese Wandlung von Wasser in Wein quasi diese Freude geschenkt hat. Das Christentum ist für mich eigentlich die Religion, die Leib und Seele wirklich perfekt miteinander verbindet und wo das eigentlich viel zu kurz kommt. Und deshalb tut es mir fast leid, dass es immer so besonders herausgehoben werden muss, dass wir auch was für den Leib tun und nicht nur die Menschen mit Impulsen versorgen.
Also die Idee dahinter scheint auf jeden Fall total gut aufzugehen. Ich habe einen Eintrag gesehen bei Ihnen im Gästebuch, da schreibt jemand, ich komme gerne wieder, denn ich liebe mich, wenn ich hier bin.
Genau, das hören wir öfter.
Was bedeutet das? Ich liebe mich, wenn ich hier bin. Also ich habe direkt so gedacht, also ein größeres Kompliment kann man ja eigentlich gar nicht geben, dass jemand dann ganz offensichtlich so bei sich ist. Oder was erleben die Menschen bei Ihnen?
Ja, ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Also es gibt ja so, manchmal, man kann es vielleicht besser mit dem Gegenteil beschreiben. Ich komme irgendwo hin und fühle mich wie in so einer Löwenhöhle und habe irgendwie Angst, mich zu bewegen oder irgendwie, dass irgendwas hochkommt. Und bei uns im Haus versuchen wir wirklich, den Menschen Raum zu geben mit ihren eigenen Themen. Da darf wirklich alles sein. Da wird nichts verteufelt, da muss nichts irgendwie ausgeblendet werden. Und allein, dass es mal so einen Raum gibt, wo ich sein darf und gewürdigt werde, gewertschätzt werde, das tut einfach der Seele und dem Leib so gut. Und wir erleben wirklich, dass Menschen hier manchmal innerhalb von ganz kurzer Zeit aufblühen, die teilweise sehr bedrückt kommen, aus sehr anspruchsvollen Lebenssituationen heraus und manchmal auch so ein Stück die Hoffnung verloren haben, dass ihr Leben noch mal gut werden kann und darf. Und Alleine, dass sie hier sein dürfen und nichts bringen müssen und einfach angenommen sind, das macht natürlich, hat eine ganz große Wirkung. Und dann fällt es natürlich auch leicht, sich selber zu lieben und zu würdigen, wenn ich gewürdigt werde.
Ich habe gesehen, die bieten auch ein Tagesauszeiten an. Für 75 € gibt es Verpflegung. Dann gibt es das Schwimmbad, was man nutzen kann, Möglichkeit für ein Gespräch. Und Sie führen ja diese Gespräche. Also Seelsorge ist der Teil, für den Sie auch im Besonderen zuständig sind. Kommen die Leute denn immer schon mit einem eigenen Thema oder bricht bei vielen auch erst was auf, wenn sie da sind?
Beides. Also das kann man fast sagen, eins zu eins. Also es gibt viele Menschen, die hier wirklich hinkommen, weil sie ein Thema bearbeiten wollen, weil es gerade wirklich eine bedrängende Situation in ihrem Leben gibt. Es gibt aber auch die, die eigentlich Urlaub machen wollen und wo dann in diesem Kontext, in dem sie hier sich bewegen, dann plötzlich wirklich ein Thema aufbricht. Also wir hatten mal eine Frau aus Berlin, das fand ich ganz rührend, die hat, die wollte hier einfach ein bisschen Wellness haben, so. Und fuhr um die Ecke und plötzlich hat sie sich hier so krass geborgen gefühlt wie noch nie in ihrem Leben. Und da ist in ihr zum Beispiel das Thema Heimat ganz stark aufgebrochen. Also, wo bin ich eigentlich beheimatet? Wo finde ich Geborgenheit? Und das wurde dann eine sehr intensive Gesprächsbegleitung während der Woche. Das war total schön. Und sie hat gesagt, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so ein Thema habe oder dass mir Heimat fehlt. Und ja, und das passiert eben auch manchmal. Also, manche haben schon ein Thema, bei anderen kommt manchmal was hoch, natürlich.
Haben die Leute, die zu Ihnen kommen, denn alle einen Glaubensbezug oder die Mehrheit?
Also würde ich fast nicht sagen. Also interessanterweise kommen mehr Evangelische als Katholische zu uns. Das ist auch schon mal ganz interessant, obwohl wir ein katholisches Kloster sind. Und sehr viele Menschen sind kirchenenttäuscht. Also die kommen zwar ursprünglich aus dem kirchlichen Kontext, fühlen sich dort aber eben nicht mehr zu Hause. Da haben wir wirklich eine überwiegende Zahl. Ich glaube, die allermeisten, das kann man sagen, sind irgendwo auf der Suche und spirituell auch ansprechbar. Das ist so die Mehrzahl, aber die wenigsten wirklich sind traditionell kirchlich gebunden.
Wenn Sie sagen spirituell ansprechbar, wie zeigt sich das?
Das zeigt sich, dass sie zum Beispiel in die Morgenimpulse kommen. Wir haben ja jeden Morgen um 8:15 Uhr gibt es in der Gästekapelle einen Impuls. Diese Impulse sind einfach voll. Das sind so ein bisschen die heilige Kuh bei uns. Und da kommen auch alle hin oder fast alle oder sehr viele. Und das heißt ja, die Leute wollen was hören. Also die kommen jetzt nicht einfach hierher, um das schöne Essen zu genießen und irgendwie den Garten, sondern gerade die Impulse, die Gesprächskreise, die Einzelgespräche, das wird sehr gut gebucht. Also das damit steht und fällt auch alles im Haus. Und da merke ich schon, dass da viele auch eine Sehnsucht haben, nochmal eine gute Botschaft mitzunehmen für den Tag zum Beispiel.
Ist das so ein bisschen auch unauffällige Missionierung?
Ich finde das Wort Missionierung ein bisschen schwierig und unauffällig auch. Also wir wollen jetzt nicht jemandem irgendwie den Glauben unterjubeln, aber wir wollen Lust machen aufs Evangelium. Das ist natürlich auch die Spiritualität unseres Ordens. Ich glaube, eine bessere Botschaft für die Welt gibt es nach wie vor nicht. Und ich bin persönlich so begeistert davon und glaube, dass da alles drin ist, was glückliches Leben ermöglicht. Und das möchte ich gerne rüberbringen. Das möchten wir alle gerne rüberbringen. Also nicht im Sinne, boah, ich überrede dich jetzt zu irgendeiner Glaubensüberzeugung, sondern wirklich im Sinne, schau mal da rein. Das ist eine Aussage für dein Leben, die wirklich, ja, die wirklich froh machen kann, die wirklich eine Perspektive eröffnet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Ansinnen. Also ja, nicht klassisch, dass jetzt hier wieder alle Leute in die Kirche gehen oder so, sondern eher, dass sie Lust bekommen, sich mit diesem Gott und mit der Gottesfrage auseinanderzusetzen.
Aber kennen Sie so negative Stimmen, die dann tatsächlich vielleicht sagen, da wird Spiritualität kommerzialisiert?
Nein, das haben wir echt noch nie gehört. Also, nee, wirklich nicht. Weil ich finde, das wäre auch unmöglich. Ich meine, wir brennen dafür. Wir wollen das nicht irgendwo unterjubeln. Wir machen auch keinen Hehl raus, dass wir ein christliches Haus sind und Spiritualität kommerzialisieren. Das hätte für mich was Missbräuchliches. Und das habe ich auch wirklich noch nie gehört bei uns.
Wie schafft man das, das auch in den eigenen Alltag zu holen? Denn wenn ich so drüber nachdenke, naja, Wellness, das kann ich ja eigentlich für mich alleine auch einbauen. Ich kann zur Massage gehen, ich kann, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ein warmes Fußbad im heimischen Badezimmer. Ich kann mir Zeit für mich selbst nehmen, für meinen Körper nehmen. Oder, das fand ich ganz schön, das habe ich gelesen auf Ihrer Seite, morgens barfuß durch den Tau.
Auftreten.
Das sind ja Sachen, die sind kostenlos, die sind auch bei mir vor der Haustür. Ich schaffe das aber nicht. Ich mache das nicht. Haben Sie da einen Tipp, wie man das hinbekommen kann, wie man sowas in sein Leben holen kann?
Also ich bin ja selber Betroffene. Ich war auch jedes Jahr 10 Tage in Exerzitien und merke auch, dass ich dann wirklich 10 Tage raus muss. Ich glaube, das braucht es einfach manchmal. Also auf der einen Seite, ich kann natürlich meinen Alltag, habe ich auch eine gewisse Pflege von beispielsweise Meditation, wo ich jeden Morgen einfach eine halbe Stunde früher aufstehe, um in Stille den Tag zu beginnen. Das braucht auch ein bisschen Disziplin und gleichzeitig merke ich, dass so es trotzdem richtig gut ist, sich einmal im Jahr zum Beispiel so eine Auszeit zu gönnen, wo ich noch mal ganz konzentriert den eigenen Lebensthemen nachgehen kann. Also wir haben einmal im Monat Wüstentag, da gehen wir auch ins Schweigen, da sind wir aber eben zu Hause. Das ist nicht das Gleiche. Ich finde, manchmal tut es auch total gut, zum Beispiel mal so nicht so vertraute Menschen um mich herum zu haben und dort mal ein Gespräch zu führen. Das ist natürlich auch das Tolle bei uns. Also die mich nicht so gut zu kennen meinen und dann plötzlich entdecke ich nochmal neue Facetten in meiner Persönlichkeit. Das vertraute Umfeld, das macht manchmal eher stumpf. Und ich glaube, Martin Schleske hat das mal so schön gesagt, der Geigenbauer, dass es geht um eine Schärfung meiner selbst, also wo ich nochmal eine neue Ausrichtung kriege. Und da tut es wirklich tatsächlich gut, manchmal einfach rauszugehen und mein gewohntes Umfeld zu verlassen und mich nochmal neu zu erfahren auch.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie kommende Woche Urlaub haben. Wo verbringen
Ja.
Sie den?
Am Meer, wo keine Menschen sind. Das brauche ich auch einmal im Jahr, wirklich einfach mal so einen menschenleeren Strand und dort irgendwie stundenlang spazieren gehen und den Wind um die Ohren blasen lassen. Das tut auch gut.
Das heißt, es braucht manchmal vielleicht auch eine kleine Pause von der Gemeinschaft, in der Sie leben, sehr glücklich leben. Aber
Das
muss man da
stimmt,
manchmal
ja.
raus?
Gemeinschaft ist sehr anstrengend, so. Immer Menschen sind anstrengend. Eine Mitschwester von mir sagt immer, ich hasse Menschen. Also
Steine
im
sind okay. Ich
hiesigen
habe so eine schöne Postkarte hier bei mir im Büro.
Sinne.
Ich
Genau.
hasse Menschen,
Also.
Pflanzen und Tiere. Steine sind okay.
Ja, genau so. Also das haben wir natürlich auch im Kloster manchmal, dass einfach irgendwie auch sehr viel ist, sehr viel Begegnung, sehr viel Reibungen. Und dann tut es auch wirklich gut, sich mal da rauszunehmen und mal so einen anderen Raum zu betreten. Allein sein tut auch manchmal gut.
Das haben Sie auch schon mal in einem anderen Interview gesagt. Meine Mitschwestern können mich wirklich maximal nerven. Haben Sie da ein
Ja.
Beispiel aus dem Alltag, was das sein kann?
Also zum Beispiel, ich lebe ja mit sehr vielen alten Mitschwestern zusammen, die natürlich eine ganz andere Dynamik haben wie ich. Also meine Tage sind sehr, sehr, sehr getaktet und ja, es ist wenig Freiraum. Und manchmal merke ich so im Alter, da werden dann die Sachen auf einmal so unglaublich dringend. Also so, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend den und den Text und ich bin dann aber eben nicht in der Lage, das sofort umzusetzen. Und das finde ich dann halt manchmal so ein bisschen anstrengend, weil bei den alten Schwestern sind natürlich jetzt auch, die haben nicht so volle Tage, die haben ganz viel Zeit und das dann irgendwie zu vermitteln, dass unser Alltag das manchmal einfach nicht hergibt, da viel Zeit aufzubringen. Oder wir sind einfach auch, ja, wir sind ein ganz wild zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die sich nicht ausgesucht haben. Und allein das ist die Verschiedenheit, ist manchmal anstrengend. Also ist die eine ist da total empfindlich, wo ich überhaupt keine Baustelle habe und das ist manchmal stressig, aber irgendwie auch total schön. Also es hält auf jeden Fall sehr lebendig.
Was ist da wichtig im Zusammenleben? Worauf kommt es an, dass das trotzdem gelingt?
Wichtig ist, sich immer wieder zu versöhnen. Also bei uns knallt es oft, bei uns gibt es oft Reibungen und manchmal gibt ein Wort das andere. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist da, dann ist man mal 3 Tage stinkig, aber dann ist auch wieder gut. Also dieses einander nicht nachtragen, einander sein lassen und dann auch wertschätzen, dass wir alle hierher gerufen sind. Dass es nicht irgendwie unsere Lieblingsidee war, dass wir jetzt so zusammenleben, sondern dass es jemanden gibt, der uns gerufen hat und uns alle gerufen hat. Und so auch immer wieder ja zu würdigen, wer wir sind und dass wir auch so verschieden sein dürfen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Nicht, dass man sich nicht streitet, aber dass man sich wieder versöhnt. Das finde ich ganz wichtig.
Lässt sich das auf unsere Gesellschaft übertragen, aus Ihrer Sicht? Denn im Moment haben viele so ein bisschen das Gefühl, es gibt in der Gesellschaft so einen Positionierungszwang und irgendwie wenig Toleranz, wenn man auf andere Meinungen schaut. Es ist alles ein bisschen schwarz und weiß, man muss sich entscheiden. Glauben Sie, das, was Sie erleben in Ihrem Ordensleben, lässt sich übertragen auf das größere Ganze?
Ich glaube tatsächlich, dass wir durch diese Art des Miteinanderlebens vielleicht der Gesellschaft das wichtigste Zeugnis heute geben. Also ich denke wahrscheinlich, wir von unserem Glück mit Armut, Keuschheit, Gehorsam, das haben viele Menschen auch. Also das ist eigentlich gar nichts so Besonderes mehr. Aber dieses Gemeinschaftsleben, wo wir Tag für Tag einander eben nicht lassen und ich nicht sage, boah, die Schwester, die ist doof, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, kann vielleicht heute das größte Zeugnis sein, was wir der Gesellschaft als Ordensgemeinschaft geben können. Ich wünsche mir das so sehr, weil in unserer Gemeinschaft gibt es eben auch alles. Da gab es zum Beispiel auch eine Corona-Leugnerin, was ich total anstrengend fand. Und trotzdem sagen wir nicht, du darfst jetzt immer dazugehören oder du fliegst jetzt hier raus. Und in der Gesellschaft passiert das sehr oft oder jemand macht einen Fehler und fliegt einfach raus. Und das finde ich so, diesen Raum der Barmherzigkeit einander zu eröffnen, diesen Neubeginn zu schenken, das ist was für mich im Moment gesellschaftlich absolut zu kurz kommt. Und das ist mehr als einfach nur Toleranz. Toleranz ist so, oh, ich ertrag dich jetzt halt. Aber wir leben miteinander und das finde ich schon ein wichtiges Zeugnis und das ist anstrengend, aber es ist eben ein ganz großer Reichtum. Das merke ich auch.
Dieses Zuhören, von dem Sie sprechen, das ist ja auch irgendwie was, was Sie durch Ihr Leben begleitet. Sie sind von Hause aus Apothekerin, stammen aus einer Apothekerfamilie, haben in der Apotheke Ihrer Eltern gearbeitet. Auch da begegnet man vielen Menschen und kommt mit Sicherheit oft in die Situation, auch einfach nur mal zuhören zu müssen oder zu dürfen. Wie war das damals?
Ja, ich finde es witzig, weil das Zuhören ist tatsächlich der rote Faden, der mein altes Leben mit dem neuen Leben verbindet. Zum Beispiel, es war für mich als ich ins Kloster eingetreten war, war ja auch die Frage, was ich beruflich machen will. Und ich habe eben gemerkt, dass mir das in der Apotheke am meisten Freude gemacht hat. Da waren oft Menschen, die vom Arzt kamen und die irgendwie bedrückt waren, eine schlimme Diagnose bekommen haben. Und ich habe in der Landapotheke gearbeitet und wir hatten immer Zeit. Also da hatten wir auch mal hinten dran einen Schnaps getrunken oder einen Kaffee getrunken mit denen, die kamen. Und das war also ein Dorf, wo jeder jeden gekannt hat. Und das war wirklich für mich auch immer so das Schöne in der Apotheke, diese vielen Menschen, die kamen, die uns auch gern hatten und wir sie. Und das war wirklich so für mich auch nochmal das Ding, so Seelsorge hat mir immer schon Freude gemacht, auch in der Apotheke. Und vor der Apotheke habe ich ja an der Universität des Saarlandes gearbeitet, im Arbeitskreis Pharmakognosie. Und habe über Lebermoose promoviert. Es war übrigens sehr lustig, als ich die Gemeinschaft kennenlernte und die Schwestern wie über Moose promoviert als Apothekerin. Aber ich habe die Moose halt mit zwei O gehabt. Das war auch eine wunderschöne Zeit. Da habe ich in einem Arbeitskreis mit vorwiegend Männern gearbeitet, die mit Kirche gar nichts am Hut hatten. Da habe ich wie so eine Art Doppelleben geführt, weil mir auch die Gemeinde, die Kirche damals schon sehr wichtig war. Hab da nie von erzählt, war immer so die Coole. Und irgendwann kam das große Outing, wo ich dann auch in diesem Arbeitskreis erzählt habe, dass mir das halt sehr wichtig ist, wo ich auch die Gemeinschaft kennengelernt habe. Und 2004 bin ich von der Uni weggegangen in die Apotheke, eigentlich mehr, um meinen Beruf, den ich eben im Studium erlernt hatte, nochmal auszutesten, ob es nicht das doch ist, bevor ich ins Kloster gehe. Also ich habe noch 2 Jahre dann gearbeitet. Aber das Kloster war stärker. Also mein Leben vorher war auch sehr schön, sehr bunt, sehr reich. Und trotzdem war diese Frage, ob das mein Lebensweg wird hier, das war immer dann sehr präsent, nachdem ich die Gemeinschaft kennengelernt habe. Ja.
Ja, das Ganze ist jetzt schon 18 Jahre her.
Das stimmt, ich werde jetzt erwachsen.
Mögen Sie uns ein bisschen erzählen von diesem Ruf?
Ich habe es nie so als Ruf wahrgenommen im Sinne von, mach das jetzt und mach nichts anderes. Das war eher so ein Locken. Ich habe die Gemeinschaft vor 20 Jahren kennengelernt. Kloster war für mich überhaupt keine Frage, das wollte ich nicht. Wusste ich, dass ich das nicht will. Und da lernte ich eine Gemeinschaft von Frauen kennen, die so lebendig waren, ziemlich verrückt, ziemlich leidenschaftlich und glücklich. Das waren hier die Arenberger Dominikanerinnen und da ist zum ersten Mal überhaupt die Frage aufgekommen, ob es eine Lebensform für mich wird. Und witzigerweise hat mich dann das plötzlich nicht mehr losgelassen in einer Lebenssituation, wo ich auch mit meinem Leben total zufrieden war, also wo mir irgendwie nichts gefehlt hat. Und da habe ich gedacht, ja, geht es dir jetzt zu gut? Muss jetzt hier irgendwie neue Herausforderungen wagen oder wie auch immer? Und ja, und dann war ich so 7, 28 und irgendwann habe ich gedacht, so, wenn du das nicht probierst, was das ist, was dich da so anzieht, dann denkst du nachher mit 50, oh, hättest du mal. Das war immer so meine große Not und ich habe gedacht, andere probieren auch mal eine Partnerschaft, dann probierst du mal Kloster. Also so ein bisschen so ähnlich bin ich eingetreten ins Postulat und dann war das tatsächlich so, dass ich immer mehr gemerkt habe, ja, es wird meins, diese Lebensform. Also es war immer, ich bin immer von Schritt zu Schritt gegangen, habe noch geguckt, stimmt es noch? Aber auch immer mit der Bereitschaft und der großen Freiheit zu sagen, wenn du jetzt hier eng wirst oder wenn jetzt dein Leben verkümmert, dann kannst du auch wieder gehen. Und so war das dann wirklich bis zur ewigen Profess, die 7 Jahre eigentlich, die ersten 7 Jahre immer mal wieder so ein Prüfen. Wie geht's mir? Blühe ich hier auf? Werde ich lebendig? Oder verkümmert irgendwas in mir, was wirklich wesentlich ist? Da habe ich schon immer mit der Gemeinschaft natürlich auch geschaut. Und dann irgendwann war klar, okay, jetzt bleibst du. Das habe ich auch noch nicht wirklich bereut.
Aber es ist ja auch gerade so mit, Sie sagen 27, 28, ich glaube, mit 30 Jahren sind Sie dann aus Ihrer Wohnung in
Genau.
die Klosterzelle umgezogen.
Ja,
Das ist ja
genau.
so ein totales Alter des Umbruchs, wo sich vor allen Dingen Frauen auch naturgemäß Gedanken machen, möchte ich
Ja.
Familie und Kinder? Wer kann der Mann, der Partner an meiner Seite sein? Warum sind es gerade die Arenberger Dominikanerinnen geworden?
Ich habe zum Beispiel vorher nie was von dominikanischer Spiritualität gehört. Das ist ein bisschen schade, dass es in Deutschland nicht viel bekannter ist. Aber diese Spiritualität, die hat dieses Weltnahe. Also ich wollte auch deshalb nie ins Kloster, weil ich immer gedacht habe, boah, Christus war in der Welt unterwegs. Warum müssen wir jetzt die Welt fliehen? Ich habe das nie so eingesehen, warum ich da jetzt raus soll. Aber in dieser Ordensgemeinschaft hier habe ich wirklich erlebt, wow, die sind so mit den Menschen verbunden. Die Welt kommt zu denen. Also das war auch damals die Zeit, wo das Gästehaus gerade entstanden ist, wo es so ein Team gab, die sich da Gedanken gemacht haben, wie wir die Menschen von heute begrüßen und aufnehmen können. Und wo ich eigentlich die Welt tatsächlich erst kennengelernt habe, als ich ins Kloster gegangen bin mit den verschiedenen Facetten von Lebendigkeit und Leben und auch den ganzen Dramen. Also ich kam aus einem sehr behüteten Milieu, in eine Situation hinein, wo ich auch sehr viel, sehr schlimme Geschichten erfahren habe. Und als ich das gespürt habe, wow, die sind ganz tief in Kontakt mit der Welt. Die lieben die Menschen und die Menschen lieben sie. Und die haben keinerlei Berührungsängste. Da habe ich erstmal gemerkt, boah, diese Spiritualität, die hat mich total angesprochen. Man kann so sagen, dominikanische Spiritualität ist so eine Spiritualität der Menschwerdung. Und das hat mir immer schon viel bedeutet. Also, weil ich das einfach als christlichen Grundauftrag sehe, dass wir Mensch werden, so wie Gott Mensch geworden ist. Und das war, als ich das so gemerkt habe, da bin ich erstmal so auf den Trichter gekommen. Und dann war's, da habe ich auch gar nicht mal weitergesucht. Also, als ich so, das mit der dominikanischen Spiritualität, das hat mir so den Rest gegeben, wo ich gedacht habe, nee, das ist es. Evangelium verkünden, Mensch werden, das ist mein Ding. Und da war es für mich klar, da brauche ich nicht mal weiter zu suchen.
Sind Sie wahrscheinlich auch nicht ohne Grund diejenige, die bei Ihnen im Kloster für die Ausbildung junger Schwestern zuständig ist, im Postulat und im Noviziat? Clara und Hanna sind die Neuen bei Ihnen im Kloster, 25 und.
Inzwischen zwei Schwestern, genau, Schwester Clarita und Schwester Gloria heißen sie jetzt, genau.
Die waren 25 und 42 Jahre alt,
Ja.
als sie ankamen, um dann eben auch zu prüfen, ob so eine Gemeinschaft die Lebensform ist, wo sie leben möchten. Wie spannend ist das für Sie, sowas begleiten zu können?
Sehr. Also klar, das ist natürlich der Brennpunkt irgendwie. Das ist so die Schnittstelle, wo neues Leben auf die alte Gemeinschaft trifft. Da ist man natürlich als Novizialsleiterin immer so ein bisschen der Prellbock zwischen den beiden Welten, die sich da berühren. Und auf der anderen Seite auch, es gibt natürlich immer viele Spannungen auszuhalten, wenn eine junge Frau hier eintritt. Eben gerade Schwester Gloria, die ja wirklich schon sehr lange auch alleine gelebt hat und Lehrerin war und total engagiert, dann in so einen Ordenskontext reinkommen und dann nochmal gucken, ja, passt das, werde ich hier lebendig? Da gibt es, also im Postulat und Noviziat haben wir sehr wenig Ablenkung. Da läuft man innerlich erstmal auf Grund, was ich auch gut finde. Also es geht wirklich um Auseinandersetzung mit mir selber, mit meiner Berufung, mit Gott. Und da bleibt kein Auge trocken. Und man braucht auf der einen Seite einen ganz langen Atem in der Aufgabe der Begleitung. Auf der anderen Seite merke ich, komme ich auch immer wieder in Berührung mit der ersten Liebe, was natürlich auch total schön ist, irgendwie so Menschen gerade in diesem ersten Feuer begleiten zu dürfen. Das hilft mir dann nach 18 Jahren auch nochmal an diese Emotionen anzuknüpfen. Deshalb ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, aber auch eine sehr schöne.
Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, denn ich darf das selber auch ab und zu mal machen in der Radioausbildung junger Journalisten. Und ich finde
Cool.
immer ganz toll, wenn man dann so sieht, oder verändert sich gerade was
Ja,
im Vergleich
genau.
zur letzten Sitzung oder
Ja.
Sprechtrainingsstunde, die wir hatten. Da ist jetzt eine Erkenntnis gekommen. Das ist so toll, das irgendwie von außen
Ja.
miterleben zu können, dass Menschen ihren Weg finden.
Ja, das macht wirklich Freude, ja.
Der heilige Augustinus hat gesagt, das ist ein Zitat sehr prominent bei Ihnen auf der Homepage, in dir muss brennen,
Ja.
was du in anderen entzünden willst. Wenn Sie das mal zusammenfassen müssten, wofür brennen Sie wirklich? Was ist das?
Ich brenne tatsächlich für die frohe Botschaft des Evangeliums, dass wir alle in dieses Leben hineingeliebt worden sind, dass unser Leben eben genau den Sinn hat, dass es jemand gibt, der uns unbedingt wollte. Und ich brenne dafür, Menschen mit der Wirklichkeit in Berührung zu bringen, dass sie erlöst sind, dass wir erlöst sind, dass wir da, dass der Wille Gottes nichts Schweres ist oder dass er uns da irgendwie eine Aufgabe nach der nächsten aufdrückt, sondern ja, dass es der Wille Gottes ist, dass wir lebendig sind, dass wir Leben in Fülle haben. Und ja, ich finde, das kommt viel zu kurz in der Verkündigung. Christian wird oft so als, oh, ist alles irgendwie schwer und so viele Regeln, alles verboten. Und für mich hat es eine große Leichtigkeit und eine große erlösende Kraft. Und ja, dafür brenne ich, ja.
Braucht es dafür die Institution Kirche?
Ja, das merke ich umso mehr. Also, weil ich nämlich merke, es muss diejenigen geben, die sich hauptamtlich damit auseinandersetzen. Also, meine eigene Schwester sagt immer, boah, du hast ja auch einen ganzen Tag Zeit, über solche Fragen nachzudenken. Und da ist er, ja, und genau das ist mein Job. Ich bin eine von denen, die halt den ganzen Tag über Gott nachdenken oder die sehr, sehr viel über Gott nachdenken und die Gottesfrage stellen. Und ich glaube, es muss diejenigen geben, die das zum Lebensinhalt machen und diejenigen, die halt eben auch auf der anderen Seite eben das Volk Gottes auch mitprägen, vielleicht in einer anderen Intensität leben. Und das finde ich, das ist für mich Kirche. Und es muss ja irgendwelche Menschen geben, die sich dann auch hauptberuflich damit auseinandersetzen, auch Theologie betreiben, auch das, wer soll das tun? Und ich finde, dafür brauchen wir eine Institution. Und mich macht es im Moment zum Beispiel sehr nachdenklich, wo die Institution Kirche quasi immer mehr verdunstet in Deutschland oder immer mehr Menschen die Kirche auch verlassen. Da gibt es so ein Vakuum, da kommen auch so verschiedene andere Heilsbringer auf den Plan, die mich sehr beunruhigen. Also die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, die völlig unverantwortlich, nicht ausgebildet Menschen begleiten. Und also das macht mich schon nachdenklich. Da denke ich, wow, da haben wir in der Kirche, haben wir eigentlich so einen riesen Pool an Menschen, die extrem gut ausgebildet sind. Das wird halt leider nicht mehr so gesehen. Und ich finde, das braucht es ganz, ganz dringend.
Engagieren Sie sich dagegen, also gegen Kirchenaustritte zum Beispiel? Ist das ein politisches Thema für Sie?
Mir tut es leid für jede und jeden, die die Kirche verlässt. Ich würde sagen, es ist zu viel gesagt, mich dagegen zu engagieren, weil ich verstehe ganz viele Menschen. Ich höre hier natürlich auch viele Menschen, die der Kirche manchmal nach Jahrzehnten den Rücken gekehrt haben und sogar Hauptamtliche, was mich unendlich traurig macht. Ich kann es verstehen. Ich engagiere mich eher dafür, dass die Leute ihren Glauben nicht verlieren. Also das ist im Moment. Natürlich macht es mich betroffen und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen, dass die Kirche Millionen von Menschen mehr oder weniger kampflos ziehen lässt, anstatt sich da viel mehr zu engagieren oder viel mehr auch zu versuchen, Heimat zu bieten, auch eine Qualität anzubieten an Verkündigung, die die Menschen auch hält. Das macht mich manchmal fast kirre. Also insofern engagiere ich mich in der Kirche und sage, Leute, wir haben das Beste zu verkaufen, zu verschenken, ja, nicht zu verkaufen, sondern zu verschenken. Und dann machen wir es auch so, dass die Leute uns verstehen. Also das macht mich manchmal fast verrückt.
Also das heißt, es gibt aber auch viel, was Sie von Besuchern bei Ihnen im Kloster lernen, was dieses Thema
Definitiv.
angeht.
Definitiv. Und viele Geschichten, die mich wirklich betroffen machen, also die mich so erschüttern, wie teilweise auch ja, innerhalb der Kirche menschliche Würde mit Füßen getreten wird. Oder so, wenn jemand einen Bruch im Leben hat, dann hat er per se schon mal oft ein Problem in verschiedenen kirchlichen Kontexten. Und das macht mich so betroffen, weil ich merke, hier kommen ganz viele Menschen hin, die die Kirche so dringend bräuchte, die aber der Kirche aus verschiedenen Gründen den Rücken gekehrt haben. Und ich will nicht die Schuld alleine bei der Kirche sehen. Das hat auch andere Gründe, dass es so ist, wie es ist. Und trotzdem macht es mich nachdenklich.
Die Dominikanerinnen auf dem Arenberg, die gibt es ja seit 150 Jahren. Also das heißt, seit 150 Jahren geht es eigentlich immer um dasselbe Thema, um heilende Liebe mit dem
Genau.
Nächsten. Also dass man durch Gebet, Stille Menschen eben begleitet. Glauben Sie, das wird auch in 100 Jahren noch so sein?
Ja, ich hoffe es. Also, wir haben jetzt gerade eine Zukunftsvision für 2029 entwickelt, die ist so prickelnd. Also, es war total schön, mit so einer alten Gemeinschaft, mit einem Altersdurchschnitt von 83 Jahren, nochmal in die Zukunft hineinzudenken, dass es für uns eine wunderbare Zukunft wird und wie würde das für uns aussehen? Da haben wir eine Vision geschrieben und ich finde diese Vision so prickelnd, dass ich mir sehr sicher bin, dass es mit unserer Gemeinschaft weitergeht, also und auch gut weitergeht. Ich glaube, wir sind sehr bereit, auch ja, ungewohnte Wege zu beschreiten. Das haben wir in den letzten Jahren schon getan. Wir suchen auch neue Formen von gemeinschaftlichem Leben, die wir hier ein bisschen experimentell umsetzen. Ja, ich hoffe und bete, dass in 100 Jahren auch noch heilende Liebe auf dem Arenberg und sonst wo gelebt wird von Arenberger Dominikanerinnen. Da
Haben
glaube
Sie
ich dran.
ein Beispiel, wie das konkret aussehen kann? Das waren viele Teasings, die sehr neugierig machen.
Also zum Beispiel, wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, es gibt ziemlich viele Menschen, die die Gemeinschaft suchen, die gegen diese Vereinzelung vorgehen wollen, die gerade gesellschaftlich so auftritt und dass wir auch uns öffnen wollen. Wir haben jetzt zum Beispiel schon öfter mal welche für ein freiwilliges Ordensjahr, die über eine längere Zeit bei uns leben. Jetzt hatten wir gerade von September bis Dezember eine evangelische Frau bei uns zu Gast, die ein paar Monate bei uns war und total gute Erfahrungen gemacht hat. Und davon, da würden wir gerne mehr auch ermöglichen. Wir sind gerade dabei, auch unser ganzes Haus umzustrukturieren, dass man hier zum Beispiel mitarbeiten kann und auf ganz einfache Weise auch längere Zeit mitleben kann, Leben teilen kann. Und es gibt so viele wunderbare Menschen, die mit uns in unserem Dunstkreis unterwegs sind, die total kreativ sind. Wir haben einen Schöpfungsbeauftragten in der Gemeinschaft und fürs Haus, der hier einfach wunderbare Dinge auch im Garten umsetzt. Und ja, da ist irgendwie in vielerlei Hinsicht ein großes Aufblühen, wo ich glaube, das darf auch noch mehr werden in den nächsten Jahren. Im Moment haben wir viel gesät und jetzt hoffen wir, dass die Saat auch aufgeht.
Bevor Sie jetzt gleich ins nächste Seelsorgegespräch gehen, Sie sind sehr viel
Ja.
beschäftigt, würde ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar ist das so die traditionelle Frage, die wir immer stellen am Ende des Himmelklar-Podcastes. Und das ist die Frage, was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Was mir persönlich Hoffnung gibt, ist auch das, was ich in Seelsorgegesprächen immer wieder erlebe, dass sich nämlich das Leben Bahn bricht. Es gibt so ein unverbrüchliches inneres Leben, so ein Lebensfunke. Und ich erlebe sehr oft Menschen in katastrophalen Situationen, die zu mir ins Gespräch kommen und wo man meinen könnte, Mann, das müsste doch jetzt eigentlich der Tod sein. Also, so. Und wo ich dann aber über längere Zeit hin begleite und dann merke, boah, und auch da ist das Leben wieder durchgebrochen. In Unzeiten eigentlich und manchmal auch wie durch ein Wunder. Und das gibt mir wirklich Hoffnung, weil ich so viele von solchen Geschichten hören darf und merke dann auch für mich selber, ja, das gibt mir irgendwie Kraft. Also ich beziehe ganz viel von meiner Hoffnung auch aus Geschichten, die ich hören darf. Und dass es eben diesen Gott gibt im Leben, der will, dass wir leben und der auch tatsächlich unser Leben geborgen hält. Und ja, das darf ich öfter erleben und das berührt mich sehr und gibt mir selber Kraft.
Schwester Ursula Hertewig in Himmelklar. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit und für die Offenheit. Dankeschön. Das war Himmelklar für diese Woche. Unseren Podcast findet ihr jederzeit auf himmelklar.de, auch bei domradio.de oder katholisch.de. Ich bin Verena Tröster. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis bald.